Der weltweite KI-Boom verschlingt riesige Mengen Strom und Wasser. Zwischen Tech-Konzernen und Bürgern entsteht bereits ein brutaler Wettbewerb um Ressourcen. Während Google, Meta, Amazon und Co. Milliardengewinne einfahren, tragen Gemeinden und Anwohner die Lasten. Von Bodenversiegelung, Wasserknappheit, höheren Stromkosten bis hin zu Lärm und sogar Gesundheitsrisiken. Vom österreichischen Kronsdorf bis nach Wyoming in den USA vernetzt sich bereits der globale Widerstand. Die Politik steckt in der Zwickmühle zwischen digitaler Souveränität, Klimazielen und Bürgerzorn. Über diese brisante Entwicklung spreche ich heute mit meiner Kollegin Cornelia. Servus Cornelia, grüß dich. Hallo im Studio. Cornelia, letzte Woche hat es im oberösterreichischen Kronsdorf massive Bürgerproteste gegeben gegen das im Bau befindliche Datenzentrum von Google. Warum eskaliert dieser Widerstand gerade jetzt so? Was ist da los?
Ja, Google hat wie bei all seinen Datenrechenzentrenprojekten eine Salamitaktik angewendet und jetzt plötzlich wurde bekannt, dass das Zentrum im Endausbau nicht 150 Megawatt, sondern 500 Megawatt Kapazität haben soll. Das entspricht dem Stromverbrauch von 900.000 Haushalten beziehungsweise saugt es ein Drittel des oberösterreichischen Stromverbrauchs ab. Das war der Auslöser, wo dann die Leute nochmal auf die Straße gegangen sind. Die Bürgerinitiative in Kronsdorf gibt es ja schon länger. Und mit diesem Endausbau auf 500 Megawatt wird Kronsdorf das größte Google-Datenrechenzentrum in Europa. Schätzungsweise sind die Investitionskosten, die sind geheim, aber man schätzt, das sind über 1,5 Milliarden Euro. Demgegenüber stehen aber nur 100 Arbeitsplätze. Das ist auch ein Grund, warum die Leute sich aufregen. Und es werden 50 Hektar wirklich wertvolles Ackerland verbaut. Und zusätzlich, da komme ich dann genauer darauf, braucht man für den Ökostrom, für den Google sich verpflichtet hat, neue Windräder. Die werden da jetzt im Müllviertel gebaut. Und noch etwas, diese Datenrechenzentren werden extrem heiß, die müssen gekühlt werden. Was macht Google? Holt sich 200 Liter Wasser pro Sekunde aus der Enz. Damit werden die Türme gekühlt und dieses Wasser wird aber dann mit 30 Grad Erwärmung wieder zurückgeleitet in die Enz. Das heißt also, man macht aus der Enz einen Swimmingpool, einen wohltemperierten. Und weil Google diese Salamitaktik angewendet hat, immer für Teilbereiche eine Genehmigung einzuholen, wurde kein Gesamtgutachten abgegeben. Das bekritteln auch die Bürger. Und außerdem ist noch etwas, es gibt in Österreich eine Gesetzeslücke, dass Datenrechenzentren nicht unter Industrieanlagen fallen und deshalb keine Umweltverträglichkeitsprüfung brauchen. Die ist auch weggefallen für Google. Wie hat das angefangen? Es gab Geheimgespräche mit Google. Google will das. Es werden immer Vorverhandlungen geführt mit den zuständigen Politikern, Ansiedlern, Bürgermeistern und so weiter.
Wie lange hat sich das schon hingezogen?
Ja, 2008 hat Google dann plötzlich das Areal gekauft. Da hat dann der Herr Landeshauptmann Büringer ist an die Öffentlichkeit gegangen mit dem Google-Sprecher und hat das als super Projekt angekündigt. 2008. 18 Jahre ist nichts passiert. Warum nicht? Weil Google eine Strategie verfolgt. Die kaufen große Areale, die zusammenhängen, weil die braucht man für diese Datenzentren. Die müssen aber strategisch gut liegen, möglichst neben einem Fluss oder einem See. Und es braucht die Anbindung an ein Umspannwerk und das ist gleich daneben in Ernsthofen. Das heißt also, Google hat hier einen super Deal gemacht mit diesem Areal und nutzt das natürlich auch mit Maximalkapazität aus. Spatenstich erfolgte heuer im April, auch auf Druck der Landesregierung. Aber warum hat Google so lange zu gewartet? Weil jetzt genau der Punkt ist, wo diese KI-Rechenzentren dringend notwendig sind und man in Oberösterreich natürlich das haben will und haben muss, weil die EU ja auch die Souveränität der Digitalisierung vorschreibt. Jetzt ist alles glatt gegangen, die Wasserrechtsgenehmigungen, die Baugenehmigungen, alles wunderbar durch und jetzt wird gebaut, was das Zeug hält. Und nachdem eben gewisse Dinge jetzt erst publik geworden sind, sind die Bürger wieder auf die Straße gegangen. Was sagen sie? Sie haben keine Ahnung, wie die Verträge geschlossen wurden. Sie wollen, dass die Verträge offengelegt werden. Das erinnert uns an die Pandemie, wo die Frau von der Leyen mit Pfizer per SMS ihre Verträge gemacht hat. Sie kritisieren die Salamitaktik, weil Google eben mit diesen Splitterprojekten alle Genehmigungsverfahren für eine Gesamtheit umgangen hat. Da geht es um Umwelt, um Lärm um den Verkehr und um das Mikroklima. Man soll ja nicht vergessen, dass diese Anlagen Wärme ausstrahlen und in dieser Region dort das Klima verändern können durch die Temperaturzunahme. Und man wirft auch vor, es dürfte Gefälligkeitsgutachten gegeben haben, was die Erwärmung der Enns betrifft, weil das ist nicht ohne. Also die Ökologie der Fische, die Fische haben einen super Stress in dieser aufgewärmten Brühe dann. Und sie fordern strenge Limits für die Grundwasserentnahme, denn man darf eins nicht vergessen, Google holt sich das Wasser aus den Brunnen entlang der Enns. Und das heißt aber wieder 200 Liter pro Sekunde, der Grundwasserspiegel wird sinken, so sicher wie das Amen im Gebet. Und sie verlangen auch generell bei Rechenzentren einen Stopp von Einzelgenehmigungen. Es darf nur ein Gesamtprojekt, muss gesamt bewertet werden, damit sowas nicht mehr passiert. Und eben gerade letzte Woche hat es dann diese Demo gegeben, am 17. Juli. Und der Herr Bürgermeister von Kronsdorf, ÖVP-Bürgermeister, verteidigt das Projekt immer noch. Es ist ganz wichtig, er war von Anfang an in diese Verhandlungen eingebunden.
Ja, ganz oben auf der Liste der Kritiker steht ja Ressourcenraub und diese verlogenen CO2-Ziele. Ja. Wie schlimm ist denn die Lage wirklich?
Ja, sehr schlimm. Weil, was passiert denn? Dieses Werk zieht ein Drittel des oberösterreichischen Stroms ab. Im Endausbau 4,4 Terawattstunden, weil es ja mit 500 Megawatt angelegt ist. Das sind weit mehr als alle privaten Haushalte in Oberösterreich, muss man sich mal vorstellen. Ein einziges Werk. Und Google hat sich ja verpflichtet, bis 2030 jede Betriebsstunde CO2-neutral zu halten. Was ist passiert? Es braucht Ökostrom. Die IG Windkraft hat das als Hebel genutzt und hat jetzt 6 Windkraftprojekte im Mühlviertel angelegt. Da läuft gerade die Umweltverträglichkeitsprüfung. Ressourcenraub, was bedeutet das? Die Wälder im Green Belt da oben, da ist eigentlich geschützt, werden gerodet, weil ein Windrad braucht bis zu 1 Hektar Grund, damit diese Betonsockel gebaut werden. Da müssen natürlich die Bäume gerodet werden, weil ja die Rotoren riesig sind.
Auch die Straßen in den Wald müssen extra stabil sein, damit
Schotterpisten, doppelte Breite der Forstwege. Und was dann noch ist, von wegen Umwelt, diese Rotoren sondern ja ganz feine Partikel ab, die dann in die Umwelt gelangen, die sind an und für sich giftig und schädlich. So.
Die Rotorenblätter muss man vergraben, die kann man nicht entsorgen und so weiter. Das ist wieder ein extra Thema, aber das ist auch sowas, wo die Leute sich nicht damit beschäftigen, was dahinter steht.
Niemand weiß das. Ja? Die Öffentlichkeit weiß es nicht, weil da eben der Mainstream einfach nur ein bisschen so drüber wachelt.
Genau.
Was ist los? Würde man den gesamten Bedarf, den dieses Werk hat, mit zum Beispiel mit Windkraft abdecken, würde man 200 neue Windkraftwerke brauchen in Oberösterreich. Das geht nicht. Brüssel hat gefällig gegenüber den Rechenzentren, weil sie natürlich weiß, dass wir den Europa relevant und Brüssel strebt ja die digitale Souveränität an, hat jetzt die Auflagen gelockert für diese Rechenzentren und zwar, was den sogenannten sauberen Strom betrifft. Es sagt, die Rechenzentren dürfen in der Nacht, wo Windflaute ist und keine Sonnenstrom mehr existiert, voll Last aus dem Netz ziehen. Das heißt, da ist drinnen fossiler Strom, da ist Gasstrom, da ist Atomstrom drinnen und können aber sich mit Zertifikaten freikaufen. Das hat die EU jetzt erlaubt. Das heißt, dann ist nämlich am Ende des Jahres die CO2-Bilanz rein rechnerisch null.
Aber es wird einfach nur herumgetrickst und gezimmert, damit das, was nicht passt, wird passend gemacht, kann man sagen.
Was ich schon erwähnt habe, die Erhitzung der Enns, 200 Liter pro Sekunde. So, wer verliert? Die Anwohner und die Stromkunden, weil nämlich es muss auch noch eine eigene KV-Leitung gebaut werden, eine Hochspannungs-KV-Leitung zu diesem Werk. Und diese Netzgebühren, die werden mit Sicherheit auf den Stromkunden umgelegt. Dann Grundwasserspiegelabsenkung, was passiert in Kronsdorf und umliegenden Gemeinden, wird jeden Sommer, ruft die Gemeinde dazu auf, Wasser zu sparen. Die Leute müssen also Wasser sparen und daher Google kann in der Sekunde 200 Liter Wasser aus der Enns schöpfen. Und was noch bekrittelt wird, ist der Lärm, weil diese riesigen Kühlschränke.
Entschuldige, das ist ja eigentlich laienmäßig, wenn man sich so ein Projekt ansieht und denkt mir, ja, da gibt's keine rauchenden Schlote, keine Schmiedehämmer, gar nichts, das ist ganz leise dort und trotzdem hat es so eine Umweltwirkung und es gibt auch diese massiven Lärmbeschwerden. Was genau macht da den Krawall?
Das sind die Kühltürme auf den Dächern, die summen und brummen die ganze Zeit vor sich hin und dann kommen doch die Ventilatorbatterien. Und es werden regelmäßig Generatoren-Testläufe gemacht, weil man ja, wenn der Strom ausfällt, geht das mit Generatoren, natürlich mit Diesel. Das ist laut. Und jetzt in der Bauphase hunderte LKWs, die dorthin rattern. Und dann gibt es noch die Sorge in Kronstadt von den Leuten, es kommen ja tausende Bauarbeiter dorthin, die leben in provisorischen Unterkünften. Und man hat die Angst, dass hier die ländliche Infrastruktur einfach gefordert wird bis zum geht nicht mehr oder das gar nicht schaffen kann. Wer gewinnt? Google natürlich hat einen tollen Areal. Ja.
Wann soll denn das Projekt fertig sein?
Das weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht so klargestellt. Auf jeden Fall ist jetzt Baubeginn. Es kann relativ schnell gehen.
Ja, jetzt nimmt der Druck auf Google ja enorm zu, dass man umsteigt wegen diesem enormen Wasserverbrauch, dass man umsteigt auf geschlossene Kühlkreisläufe. Das heißt, das Wasser, das dort im Kühlkreislauf drinnen wäre, würde nicht mehr entnommen und würde nicht mehr abfließen. Wäre das die optimale Lösung?
Es verschiebt das Problem nur. Google hat zurzeit keine Absicht, auf die geschlossenen Kühlsysteme umzusteigen. Es gibt auch keine Vorkehrungen dafür. Man hat ja die Ens. Aber es ist eben eine Durchlaufkühlung bisher. Und bei einem geschlossenen System gibt es drei Kühlstufen. Da gibt es die Außenluft. Wenn draußen kalt ist, dann holt man die kalte Luft herein und kühlt die Türme. Dann im Frühling und Sommer gibt es parallel dazu zu den Rechenrohren Wasserrohre, die dann auf die Wasserrohre sprühen und diese abkühlen. Und an extremen Sommertagen werden Kältemaschinen dazu geschaltet. Das sind riesige Kühlschränke. So läuft das jetzt. Also so wird es laufen, wenn ich ein geschlossenes Kühlsystem habe. Der Vorteil, er braucht nicht mehr so viel Wasser aus der Enz und so weiter und Rückleitung, aber es wird einen explosiven Stromverbrauch geben, weil man muss ja alle diese Dinge betreiben. Und dann sind diese geschlossenen Kühltürme eine biologische Zeitbombe, weil in diesen Rohren und entlang dieser Rohre bilden sich Keime. Diese Rohre müssen gereinigt werden. Da wird mit Hochdruck Wasser durchgelassen und dieses Wasser wird dann in die öffentlichen Abwassersysteme zurück.
Da gibt es ja Bürgerinitiativen, die warnen schon vor extremen Gesundheitsrisiken wegen dieser Keimbildung. Gibt es da, was kann da passieren eigentlich?
Ja, was kann da passieren? Es ist so, dass durch diese Ableitung des Wassers in die Kläranlagen oder die Wiederverwertung des Abwassers können diese verseuchten, da sind Keime drinnen und die können mit den Aerosolen zum Beispiel über die Luft zu den Menschen gelangen. Das gibt es dann diese Legionärskrankheit oder ein bestimmtes Bakterium, das eine gefährliche Lungenentzündung hervorrufen kann. Also das sind alles riesige Faktoren.
Ist das nur hypothetisch? Ich meine, es hat ja auch schon vor dem KI-Boom Zwischenfälle mit bakteriell verseuchten Abwässern aus Kühlsystemen gegeben. Hast du da einige Beispiele oder gibt es da welche?
Die gibt es. Es gab zum Beispiel in Spanien, in Murcia 2001, so eine Katastrophe, Abwasser von einem industriellen Kühlsystem, ein verseuchtes Abwasser, kein verseucht, ging in die öffentliche Kläranlage. Und in Spanien wird ja das Abwasser wiederverwertet für die Bewässerung von Grünflächen und in der Landwirtschaft. Und dort ist dieses verkeimte Wasser in den Lebensmittelkreislauf gekommen. Die Leute haben alle einen Durchfall und Krankheiten bekommen. In Irland ist etwas Ähnliches passiert, aber da ging es um die Infrastruktur, die in Irland sehr schlecht ist. Da sind über die Fäkalien, Tanks waren leck und dieser Schlamm oder was immer wurde dann ausgebracht auf die Felder. Auch dort gab es massive Erkrankungen. In den Niederlanden ist auch plötzlich die Legionärskrankheit ausgebrochen, weil ein Belüftungsbecken dort Bakterien in die Luft freigesetzt hat und die per Aerosole vom Wind in die Wohngebiete geblasen wurden. Das könnte auch übrigens in Kronstadt passieren, wenn geschlossene Kühlsysteme sind. Der Wind spielt da eine große Rolle, weil ja die Abkühlsysteme immer Wasserdampf in die Luft sprühen und da könnten diese Keime drinnen sein, die sich dann mit den zu Aerosolen bilden und dann in die Lungen der Menschen kommen, die dort sind. Und wie gesagt, die Kläranlagen sind ein anderes großes Problem generell, weil ja die Kläranlagen werden ja nur bis zu einer Stufe gereinigt. Man bringt die ganzen Hormone und so weiter nicht heraus. Da müsste man ein extrem hohes Verfahren in Gang setzen. Und da ist auch das Problem, dass die Bakterien, die unschädlichen Umweltbakterien, lernen, wie sie gegen Antibiotika resistent sind, weil die Antibiotika im Wasser ja sind. Die werden nicht herausgefiltert, die haben auch wir dann. Und diese Umweltbakterien sind antibiotikaresistent, werden aggressiv Und dann kann man Menschen mit Antibiotika nicht mehr behandeln. Weil
man kennt ja, was den Spitälern, die Superkeime etc. Genau. Und so. Jetzt wird der Bürgerzorn eher noch wesentlich mehr steigern, wenn diese Fakten publik werden. Dieser Zorn zwingt natürlich die Politiker zum Handeln und die verschärfen jetzt natürlich die Auflagen für solche Bauten. Beim Bau von Datenzentren. Wie reagieren denn die großen Konzerne? Wir kennen ja alle die alte Bauernregel. Money talks, bullshit walks. Ja. Wie lassen Sie sich das gefallen oder wie schaut's da aus?
Die haben kein Problem, weil die wissen, die KI-Zentren werden gebraucht. Es wird immer irgendwelche Lücken geben. Die Brüssel ist ja gerade dabei, ihre strengen Klimavorgaben gerade für die Rechenzentren aufzuweichen. Aber was tun sie? In den USA kaufen sich die großen Konzerne ihre eigenen Kraftwerke. Der Elon Musk zum Beispiel hat sich Gasturbinen gekauft. Hätte er auf einen normalen Betrieb gewartet, dass sich hier also angeschlossen wird ans Netz, hätte er 2 Jahre warten müssen mit seinen eigenen Gasturbinen, war er in 4 Monaten betriebsbereit. Microsoft hat einen 20-Jahres-Vertrag gemacht mit dem aufgelassenen Three Mile Island Atomnuklearanlage. Die möchte er wiederbeleben, da hat er super Strom. Google und Amazon setzen auf kleine modulare Atomkraftwerke, davon habe ich schon mal geredet. Und was macht Meta und Microsoft? Die kaufen sich riesige Schiffsdiesel- und Jetmotoren und haben so ihre eigene Strominsel. Die werden aber mit Diesel und so weiter betrieben. Und dann gibt's ja immer noch Regulierungsoasen. Das heißt also Länder, wo die Auflagen gering sind, weil man ja gerade diese KI-Zentren bei sich haben will, was ja auch ein Machtfaktor sein wird in Zukunft. Digitale Souveränität oder eben die im Zentrum, bei mir habe ich diese Datenzentren. Und sie weichen in kühlere Länder aus, nordische Länder. Finnland ist ganz groß beim Ansiedeln von Rechenzentren. Und was verlangen sie? Geheimhaltung der Verträge und der Anfangsgespräche. Und man solle möglichst dann die Bevölkerung, wenn es soweit ist, vor vollendete Tatsachen stellen.
Das heißt, wir haben jetzt hier eine neue Technologie und die Folgen und Wirkungen kann man eigentlich noch überhaupt nicht abschätzen oder erst erahnen, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Die große Hoffnung liegt jetzt auf dezentralen Lösungen, so wie bei den Kraftwerken oder sowas, dass man einfach viele kleine statt einem großen baut. Dabei wird eben die Rechenleistung auf viele kleine Standorte aufgeteilt. Könnten mit solchen Lilliput-Anlagen oder Kleinanlagen dann solche Megaprojekte wie Kronsdorf ersetzt werden?
Nein, kann man nicht ersetzen, aber es ist ein interessanter Ansatz. Gibt es auch schon Pilotprojekte. Was passiert da? Da werden, man nutzt die Abwärme dieser Rechenzentren ganz gezielt. Die werden dort stehen in einem Keller oder in der Nähe von einem Krankenhaus und so weiter. Und eine intelligente Software vernetzt die Rechenleistung all dieser kleinen Rechenzentren. Und die Abwärme wird genutzt. Zum Beispiel gibt es schon ein Pilotprojekt in Wien-Floridsdorf. Da wird eine 900-Betten-Klinik mit einem Rechenzentrum, das zufällig eben da ganz in der Nähe steht, auch geheizt.
Das hört sich ja sehr gut an.
Das klingt gut. Und da gibt es auch noch andere Pilot-Lösungen. Es ist ja so, dass eben diese neue Energieeffizienzrichtlinie der EU sagt, dass die Abwärme der Rechenzentren genutzt werden muss. In Kronsdorf gab es deshalb den Auflauf auch, weil das dort möglich wäre, aber es gibt keine Fernwärmeleitungen dafür. Also dafür hat man nicht vorgesagt. Man hat dort ein Megaprojekt losgestoßen. Man investiert hunderte Millionen an die Netzanbindung, aber an das Fernwärmenetz hat man nicht gedacht, was natürlich super wäre. Ne?
Eigentlich schon, ja.
Und es ist keine Lösung, weil nämlich das Training der KI, das muss zentral ablaufen, weil hier muss die Information so schnell laufen, dass auch die Glasfaserleitungen nicht ausreichen. Das wäre so, man könnte ein Mofa mit einem Formel-1-Wagen vergleichen, okay, wenn man die kleinen und die großen nimmt. Also es ist sicher ein guter Ansatz und es ist auch gangbar als Parallellösung, aber kann niemals die großen Werke ersetzen.
Das heißt, man wird gewisse Entwicklungsschritte abwarten müssen und wie das sich weiter...
Ja,
Tagged.
Aber der Energiehunger wird massiv steigen in der Welt, weil diese KI-Datenzentren überall gebaut werden. Und verglichen mit dem Vorjahr sind sie in diesem Jahr schon um ein Drittel gestiegen, der Energiehunger der KI-Zentren. Also die Frage, wo der Strom herkommt.
Also zurück in die Flasche geht dieser Geist ganz sicher nicht mehr. Und wir haben hier eine neue Technologie, deren Wirkungen erst wirklich etwas erforscht werden müssen oder die Wirkungen auf die Umwelt und auf die Geografie runter.
Und in Österreich kann man sicherlich aus dem Fall Kronsdorf lernen. Da sind viele, viele Fehler passiert, von der Planung bis zur Umsetzung. Und ich hoffe, dass die Bürgerinitiativen dort mit ihren Forderungen zumindest teilweise durchkommen, die wichtigsten Forderungen, weil sonst kann das wirklich schiefgehen.
Liebe Conny, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben nicht zum letzten Mal gesprochen zu diesem Thema. Vielen Dank für deinen Besuch im Studio und alles Gute.
Danke.
Dankeschön.